Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Equidemia Insights Pferdetraining neu denken. Mein Name ist Selina Skogan, ich bin die Gründerin von Equidemia und in diesem Podcast sprechen wir über Pferde und Pferdetraining, aber evidenzbasiert. Denn ich glaube daran, dass wir mit einem kleinen bisschen Evidenz, mit einem kleinen bisschen wissenschaftlicher Grundlage in der Pferdewelt unser Leben mit Pferden so viel schöner und so viel leichter gestalten können, ganz jenseits von Dogmen und Mythen hin zu echter Verbindung. Heute möchte ich mit einer Frage einsteigen, die mir in den letzten Jahren immer wieder begegnet. Manchmal offener, manchmal ein kleines bisschen verdeckter und manchmal auch einfach nur, weil die Leute nicht so richtig wissen, in welche Schublade sie mich jetzt stecken sollen. Ich glaube, das ist schon was ganz Spezielles, auch für die Pferdewelt. Und manchmal geht es eigentlich darum, dass Leute schon eine Antwort im Kopf haben und dann wissen wollen, ob ich die bestätige oder eben auch nicht. Und die Frage lautet, Selina, sag mal, machst du eigentlich noch akademische Reitkunst? Macht ihr bei Equidemia eigentlich noch akademische Reitkunst? Und meine Antwort ist dann immer relativ kurz und knapp, ja, schon, aber anders. Ich arbeite weiterhin mit ganz vielen Ideen und Werkzeugen und Prinzipien aus der akademischen Reitkunst. Und wenn mich jemand fragt oder wenn ich mich bei Vorträgen und Webinaren vorstelle, dann sage ich immer, mein Herz gehört in die akademische Reitkunst. Es ist einfach was, was mich mein Leben lang begleitet. Ich möchte jetzt eigentlich nicht so genau sagen, wie viele Jahre das wirklich sind. Wir können es so sagen, ich habe ohne graue Haare angefangen und jetzt habe ich welche. Das heißt, ich glaube ganz grundsätzlich an sehr viele Grundprinzipien der akademischen Reitkunst. Ich glaube daran, dass Balance und feine Kommunikation ein ganz wichtiges Element sind mit Pferden. Und ich weiß auch, dass es nicht jeden in den Schoß fällt, mir zum Beispiel nicht. Ich musste da eine ganze Zeit lang so ein kleines bisschen für arbeiten, bis ich verstanden habe, wie das funktioniert mit der Hilfengebung und so und der Balance. Ich glaube daran, dass ein bewusster Sitz, eine gute Sitzausbildung einfach elementar ist, wenn ich mit dem Pferd, am Pferd, auf dem Pferd arbeiten möchte. Ich glaube an ein differenziertes Verständnis von Hilfengebung und dass eine gute Bewegungsorganisation einfach unglaublich wertvoll ist oder Sinn fürs Pferd. Ich glaube daran, dass Reiten nicht einfach draufsitzen ist, sondern ausbilden und dass es einen Lernprozess gibt. Ich glaube an die ganze großartige Pädagogik, die wir machen in der akademischen Reitkunst und ich glaube auch weiterhin, dass gutes Reiten uns dabei helfen kann, Pferde feiner, klarer und körperlich sinnvoll auszubilden. Aber ich integriere natürlich das, was ich unterwegs gelernt habe. Jetzt habe ich vorhin gesagt, das sind 30 Jahre, die ich jetzt in der akademischen Reitkunst unterwegs bin. Und wenn ich in der Zeit nicht das eine oder andere Mal über den Tellerrand geschaut hätte, dann wäre es ja auch ein kleines bisschen langweilig, ne? Stell dir vor, dass das, was du gelernt hast, du nicht in dein tägliches Leben mit Pferden integrierst. Das wäre ja schade, würde ich mal sagen. Ich stelle also die Reitweise nicht an den oder wie eine Religion über alle Vernunft oben drüber und versuche das Pferd da reinzupassen, zu pressen. Das wäre ja ziemlich dumm. Und das ist natürlich was ich in allen Reitweisen erlebe, egal ob das jetzt englisch ist oder klassisch oder akademisch oder Tensegral oder die Oliven oder ne, so, man weiß es nicht. Am Ende des Tages gucken die allermeisten Menschen, egal ob das jetzt Trainer sind oder ob das eben Reiter sind, immer durch die Brille einer Reitweise auf das Pferd und dann haben sie direkt so eine innere Liste von, dann machen wir das und dann machen wir das und dann machen wir das. Und dann wird's schon wieder schön. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Ich hätte das sicherlich früher auch gemacht. Ich hätte sicherlich früher, oder ich habe, nicht nur hätte, ich habe das früher gemacht. Ich habe ganz schnell immer gefragt, wie bekommen wir dieses Pferd in eine bessere Balance? Wie bekommen wir mehr Stellung und Biegung? Wie kommen wir zum Gerade richten? Und was ist hier mit ne, Schulter herein, Gruppe herein, Übergänge, Longen? So, wie kann ich das sinnvoll nutzen, damit dieses Pferd schöner, stärker? Man weiß es nicht, was wird. Und Heute gucke ich da ein kleines bisschen anders drauf. Heute frage ich zuerst, was kann dieses Pferd, das hier real vor mir steht, aktuell tragen? Nicht das Pferd, das ich gerne hätte, nicht das Pferd, das in meinem Ausbildungssystem irgendwann vorgesehen ist mit den Zielen meines Ausbildungssystems, nicht das Pferd, das in meinem Kopf schon tragfähig ist oder gerade gerichtet ist oder stabil und locker durch den Körper geht, sondern das Pferd, was ich tatsächlich habe mit diesem Körper. Und ich glaube tatsächlich, das ist mir ein tiefes Bedürfnis, ich glaube tatsächlich, jedes Pferd hat einfach den Anspruch darauf, das Recht darauf, als das gesehen zu werden, was es tatsächlich ist, mit seinem Körper, mit seiner Geschichte, mit seinen Kompensationen, mit seinen Vorerkrankungen, mit seinem Nervensystem, mit seinem Alltag, mit seiner Belastbarkeit und auch mit diesen Grenzen. Und genauso, finde ich, hat auch der Mensch, der dazugehört, ein Recht dazu, als das gesehen zu werden, was er ist. Und auch die Wünsche, die der hat, gesehen zu werden. Denn ich glaube schon ganz lange nicht mehr daran, da nur weil ich das mal ganz toll fand, zu piaffieren und zu levertieren und Schulparaden zu machen, dass meine Schüler das auch müssen. Und ich glaube, genau dort hat sich in meiner Arbeit in den letzten Jahren am stärksten verändert. Denn ich versuche nicht mehr, das Pferd innerhalb dieses Systems anzupassen, reinzupressen, sondern ich mache das umgekehrt. Ich passe das System an die Pferde an. Klingt erstmal selbstverständlich und natürlich würden die allermeisten sagen, wir arbeiten ganz individuell und natürlich sagt niemand gern, ich presse das Pferd in ein System. Wäre jetzt auch marketingtechnisch eher so ein kleiner Unfall, ne? In der Praxis passiert das trotzdem, ziemlich oft sogar. Und zwar gar nicht, weil Menschen böse sind oder weil sie ihr Pferd nicht lieben, sondern weil ich glaube auch, weil Reitweisen, Methoden und Ausbildungssysteme hier auch immer Bilder erzeugen von einer Reihenfolge, jetzt mal erst Bodenarbeit oder ich mache erst Horsemanship, dann mache ich Bodenarbeit und dann steige ich auf und dann machen wir Schritt, Trab und Galopp. Die erzeugen also ganz gewisse Vorstellungen davon, wie Pferde sich entwickeln und wie das aussehen sollte und wie sich das anfühlen sollte und welche Lektion als nächstes. Und dann stehen wir irgendwann nicht mehr nur vor dem Pferd, das tatsächlich da ist, sondern vor allem auch vor unserem inneren Bild davon, wie wir uns das wünschen und wie das sein sollte. Ich habe ja meinen harten Knall mir hier abgeholt. Ich habe mir ja meinen Reality-Check abgeholt mit meinen Jungpferden, die ich alle sehr geliebt habe und von denen am Ende des Tages keine trainierbar war. Und ich glaube, für mich war dieser Reality-Check in den letzten 6, 7 Jahren sehr heilsam. Es hat mir Entwicklung gebracht, auf die ich auch hätte verzichten können. Ich hätte total viel lieber normal trainierbare Pferde gehabt. Habe ich aber nicht gekriegt. Wir sind ja selten bei Wünsch dir was, sondern bei so ist es. Und ich finde, an dem Punkt beginnt dann einfach auch Verantwortung hinzugucken und zu gucken, was kann das Pferd tatsächlich leisten, was wünsche ich mir und wo ist die Realität dazwischen. Denn ich glaube, Pferde dürfen nicht die Projektionsfläche für Reitweise werden und auch nicht der Beweis dafür, dass unser System, in dem wir zufällig gelandet sind, an das wir zufällig glauben, als Beweis dienen, ne? Und nicht als quasi die unfertige Version unseres Ideals. Das ist so ein bisschen ja auch diese Fixer-Mentalität, mit der wir oft ans Pferd gehen, die ich in vielen Alternativreitweisen treffe, während wir unter den Sportreitern, das ist immer gemein, wenn man sowas so verallgemeinert, ich tue es jetzt einfach trotzdem mal, während wir unter den Sportreitern öfter diese Idee haben von, das Pferd hat zu funktionieren und das muss jetzt irgendwie über den Sprung drüber und das soll sich jetzt mal nicht so anstellen, sondern soll die Traversale bitte auch mal machen, haben wir in vielen Alternativreitweisen eher so diese Fixer-Mentalität, wo sie sagen, ich weiß, was du brauchst und wenn wir das jetzt so und so aufbauen und so ausbilden und dann brauchen wir nur ein bisschen Schulter herein und dann ist der Gaul auch gerade gerichtet, dann geht er unten in Konterstellung und dann wird das schon, ich mach, dass du wieder fliegst. Und das finde ich ein kleines bisschen schwierig, wenn wir auf die Pferde drauf gucken mit der Idee von, wie können wir das fixen, denn jedes Lebewesen hat einen Körper und hat eine Geschichte dazu und Genau deswegen steht in meiner Arbeit, steht bei Equidemia heute immer die funktionale Ganganalyse und die Trainingsplanung vor der Reitweise. Nicht gegen die Reitweise, sondern vor der Reitweise. Und deswegen, ja, auch die Frage kriege ich immer öfter, auch wenn du nicht akademisch reiten möchtest, sondern dein Herz in irgendwas anderes gehört, ins Westernreiten, ins keine Ahnung welches Training, bist du ganz herzlich willkommen, dass wir uns dein Pferd, dass wir einmal evidenzbasiert anschauen, eine funktionale Ganganalyse machen, gegebenenfalls noch die Ration angucken und die anpassen und du dann mit deiner Reitweise, mit was auch immer du machen möchtest, weitermachst. Trotzdem können wir dir einen sinnvollen Trainingsplan anbieten. Trotzdem kann dein Pferd davon profitieren. Denn Trainingsplanung und Reitweise sind nicht das Gleiche. Das müssen wir immer ganz klar auseinanderhalten. Dazu machen wir euch, glaube ich, auch nochmal eine eigene Folge. Aber ganz grundsätzlich kann man immer sagen, bevor ich entscheide, wie ich das Pferd ausbilde, also bevor ich über mein Schulterherein, mein Krupperherein nachdenke oder was auch immer ich mit dem Pferd machen möchte über verschiedene Grundgangarten, muss ich verstehen, was der Körper aktuell leisten, verarbeiten und tragen kann. Und wenn wir ein gesundes Pferd, also ein einfaches, durchschnittliches, gesundes, belastbares Pferd haben, braucht das genauso sehr einen Trainingsplan, mit dem wir überlegen können, was fordern wir, was fördern wir, wo überfordern wir, was müssen wir vielleicht einfach nochmal ein Jahr hinten anstellen. Wenn wir ein Rekonvaleszenzpferd haben, ne? In der Rekonvaleszenz oder in der Reha, da reden wir viel öfter über Trainingspläne, aber das ist natürlich für jedes Pferd wahr. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weshalb ich immer sage, Reitweise ist Methode. Das ist Bodenarbeit, Longenarbeit, whatever. Trainingsplanung, da geht es um Muskelphysiologie, da geht es um Belastungs, um Grenzen, um Möglichkeiten, sinnvolle Muskelphysiologie aufeinander aufzubauen. Finde ich ganz wichtig. Ich glaube nämlich, dass ganz viele von uns auch irgendwann über eine Reitweise in die Tiefe kommen. Und das ist ja überhaupt nichts Schlechtes, sondern im Gegenteil. Also wenn wir uns da mal rein vertieft haben, und ich glaube, das braucht es, das müssen wir machen. Wir müssen uns mal eine Zeit lang in einfach sehr vertiefen und das anwenden, damit das dann irgendwie auch eine Selbstverständlichkeit wird. Wenn ich eine Ganganalyse mache, dann kann ich ja jetzt nicht mehr sitzen und darüber nachdenken und sagen, oh, wie bewegt die Wirbelsäule sich? Und wie bewegt die Hinterhand sich? Sondern das geht ja automatisch. Und das ist ja etwas, was ich zum Beispiel auch, ich mache ja immer noch 1:1 Unterricht auch, was ich zum Beispiel im Unterricht integriere. Und dann gucke ich, oh, wenn der Reiter aussitzt, wie bewegt die Hinterhand sich dann? Kann die das tragen oder schwingt der Rücken dann noch mit? Kann der Hals sich zur Hand hinstrecken? Wie sieht das aus, wenn wir in einen leichten Sitz gehen? Wo ist der Unterschied zwischen Schritt, Trab und Galopp? Da appliziere ich ja die ganze Zeit funktionale Ganganalyse auf das Pferd, was ich sehe und was ich unterrichte, damit ich dann auch Möglichkeiten und Grenzen finden kann im Unterricht und dann da quasi weitergehe. Also das ist ja das große Thema, ne? Wenn wir zur Equidemia-Struktur zurückgehen, das ist das große Thema, was quasi übergeordnet über dem Campus steht. Da geht's ja immer um die Entwicklung zwischen dir und deinem Pferd, während es in der Masterclass um die Ausbildung von Professionals geht. Da geht's darum, mehr rosa Kaninchen wie mich zu machen. Da geht es nicht darum, dass ich dich mit deinem Pferd unterrichte. Das kannst du dann, also wenn du das möchtest, können wir es natürlich machen. Aber das ist nicht der Punkt der Masterclass. Die Masterclass ist eine Grundlagenausbildung Applied Equine Science. Da lernt ihr im Endeffekt das, was ich über die letzten Jahrzehnte gelernt habe, in einer komprimierten und zusammengefassten Form auf der Basis von dem, was wir wissenschaftlich tatsächlich wissen und nicht dem, was ich abends glaube, wenn ich ins Bett gehe. Und deswegen haben wir da auch so viele Referenten drin, weil es nicht darum geht, was ich glaube, sondern es geht darum, können wir evidenzbasiert tatsächlich beweisen. Und dann haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, es gibt immer mal wieder Dinge zwischen Himmel und Erde, die können wir nicht beweisen. Und an der einen oder anderen Stelle sprechen wir auch darüber, aber immer ganz wichtig, gekennzeichnet mit, habe ich beobachtet, weiß ich nicht, ob es funktioniert. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Wenn ihr damit rumspielt, wenn ihr damit arbeitet, berichtet mir bitte darüber. Und je mehr Masse wir an Erfahrungsberichten kriegen, desto mehr können wir das ernst nehmen oder eben auch nicht ernst nehmen. Und dann als Kernstück immer wieder die funktionale Ganganalyse darunter, die meiner Meinung nach so vielen auch wissenschaftlichen Arbeiten, aber auch vor allem in den Reitweisen fehlt, die funktionale Ganganalyse darunter, die weiter guckt als nur zwischen ist lahm und ist nicht lahm, sondern die eben guckt, ist funktional oder nicht funktional. Wenn ich jetzt selber am Pferd bin, entweder wenn ich selber reite, soll ja auch mal vorkommen, oder wenn ich selber unterrichte, dann ist die funktionale Ganganalyse immer meine Bibel. Das ist quasi das Evangelium, das ich hoch und runter bete und mir angucke, ist das hier funktional? Ja oder nein? Ist das funktional? Weitermachen, sind wir auf dem richtigen Weg? Ist es nicht funktional? Ja, nicht weitermachen. Völlig egal, was in der Reitlehre steht. Und das ist mir ganz wichtig, denn das haben wir in den allermeisten Reitweisen oder das finden wir in keiner Reitweise. Das ist sicherlich etwas, was speziell für Equidemia steht, was speziell für meine Arbeit steht, einfach weil ich in so viele verschiedene Töpfe geguckt habe und immer weiter gesucht habe, weil ich ja die Antworten für mich selber brauchte. Ich bin halt von Natur aus neugierig. Ich kann es nicht ändern. Ich bin von Natur aus neugierig. Und wenn wir da wieder zurückgehen zur akademischen Reitkunst, dann können wir sagen, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt, die aus der akademischen Reitkunst ganz hervorragend mit dem Bereich Bewegungswissenschaft zusammenpasst und andere Bereiche eben nicht. Und wenn wir uns angucken, was ganz hervorragend zusammenfasst, passt, dann ist das sicherlich die Idee von Brustkorporation. Dann ist das die Idee von Pädagogik. Also wenn wir uns jetzt hier die ISIS angucken. Kennt ihr die ISIS? Das ist die Gesellschaft, da geht es um Ethologie beim Pferd im Endeffekt. Ich bin im August auf einer Konferenz da, ich werde berichten, es wird bestimmt sehr, sehr spannend. Ich darf die liebe Frauke zu ihrem Vortrag begleiten. Wird sicherlich ganz, 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 ganz spannend, da ein paar Leute zu treffen und auch in die Vorträge reinzuhören. Beim nächsten Summit seht ihr dann das Ergebnis davon. Genau, also was ich eigentlich erzählen wollte, der rote Faden, den ich aus der wo für mich die akademische Reitkunst und Movement Science eben zusammenlaufen, ist die Theorie der, was wir als Schwung bezeichnen, Schwungbild bezeichnen in der akademischen Reitkunst, sehr, sehr gut zu der Grundidee der Spinal Engine. Wir haben im Podcast darüber gesprochen. Worüber wir in der akademischen Reitkunst nicht sprechen, ist, dass die Wirbelsäule selber an der Generation der Bewegung beteiligt ist und dass da physikalische Kräfte quasi wirken und dass das einer der Gründe ist, warum wir Bewegungen dann oder bevorzugen sollten oder dass die Bewegung immer dann besonders funktional ist, wenn alle Übergänge geschlossen sind und alle gelenkigen Flächen optimalen Kontakt zueinander haben und dann entsprechend reibungsarm Energie weitergeben und auch recyceln können. Warum ist das relevant für uns? Warum ist das relevant für die praktische Anwendung? Naja, dann können wir Pferde ausbilden und reiten und nutzen, in Anführungsstrichen, das böse Wort nutzen, ohne dass wir sie abnutzen. Wann sind gelenkige Flächen nicht optimal miteinander verbunden? Naja, zum Beispiel, wenn wir ein Pferd sehr stark zusammenstellen, dann haben wir Läsionen oder dann haben wir Reibungsflächen in der Halswirbelsäule, wenn die Arbeit isometrisch wird, das heißt, wenn der Hals sich feststellt und wir diesen Teil des Halses aus der Generation der Bewegung rausnehmen, ne, das gilt es zu vermeiden. Wenn wir Pferde sehr tief mit der Nase im Sand haben, dann haben wir eine Öffnung am CTÜ, also am Übergang von Hals zu Thorax. Wir haben auch eine Öffnung am LSÜ, dann am Übergang von Lende zu Sacrum. Da haben wir uns, falls ihr das nochmal nachhören möchtet, die Evidenz dazu haben wir uns angeguckt, als wir uns den Hals angeguckt haben, den Telescoping Neck angeguckt haben. gekippt haben. Ne? Das hat einen Einfluss einfach darauf, wie der Rücken schwingt oder eben nicht schwingt, ob der Hals sehr hoch, sehr niedrig oder wo auch immer ist. Und dass unsere Ausgangsbasis immer neutral sein sollte oder neutral sein muss. Und von da aus können wir gucken, und wenn das Pferd neutral nicht kann, naja, dann ist das schon der erste Hinweis auf eine Läsion. Das heißt also, die Grundidee des Schwungs, die kennen wir aus der Reitweise. Wir kennen das unter dem Thema Schenkelgänger oder Rückengänger. In dem, was wir täglich sehen, wird das selten appliziert, sonst würden wir weniger schlecht gerittene Pferde sehen. Und trotzdem habe ich diese Idee aus der akademischen Reitkunst natürlich mitgenommen. Die hat mein Auge natürlich auch sehr geschult. Wir arbeiten ja auch in der Osteopathie mit dieser Idee, ne, der Schwingung in der Wirbelsäule selber und wenden das eben dann auf unsere Pferde an. Und dann gibt es natürlich keinen Grund dafür, warum ich nicht entsprechend auch so unterrichten sollte, dass die Wirbelsäule oder dass die Spinal Engine möglichst gut funktioniert. Wir haben gerade schon gesagt, eine besonders hohe Einstellung im Hals wird das verhindern und Läsionen irgendwo im Rücken machen, besonders tiefe wird es verhindern, Läsionen irgendwo im Rücken machen. Und auch sowohl den CTÜ als auch das LSÜ öffnen. Umgekehrt gilt natürlich genauso, dass wenn wir die Hinterhand aus ihrer neutralen Position herausnehmen, dass auch das eine Belastung zum Beispiel fürs LSÜ ist. Und wir dann auch, also eine Öffnung im LSÜ bekommen, egal wie schön die Parade ist, bekommen wir ein Öffnen im LSÜ und gegebenenfalls dann entsprechend auch Kompensationen entlang der sonstigen Brust- und Lendenwirbelsäule, vielleicht sogar auch Hals. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, den wir weiter mitnehmen dürfen, dass also eben unser Nonplusultra immer das Neutrale ist. Und nicht die absolute Versammlung oder das absolute Vorwärts-Abwärts. Immer dann, wenn es absolut wird, wird es ein bisschen extrem. Und dass wir uns daran eben orientieren, dass diese gelenkigen Flächen geschlossen sind und so möglichst gut miteinander korrespondieren können. Das heißt also, und das merkt ihr schon, da kommen Reitweise und Bewegungswissenschaft dann ein kleines bisschen in Konflikt, denn in der Reitweise geht es dann oft darum, das Pferd auf die Hinterhand zu bringen. Damit bin ich nicht mehr einig. Ja, womit ich einig bin, ist, dass wir klare Grundgangarten brauchen. Ich bin auch einig damit, dass wenn wir uns zum Beispiel den Vor- und den Rückschub der Hinterhand angucken, dass wir ein ausgeglichenes Pendulum haben wollen, dass der Hinterfuß genauso weit vor wie zurückgreifen möchte. Ich glaube jetzt aber nicht mehr daran, dass alles heil daran liegt, das Pferd auf die Hinterhand zu setzen. Dafür bin ich zu tief in der Bewegungswissenschaft drin. Ich weiß, dass Versammlung oder ein Pferd auf die Hinterhand zu setzen eine Belastung für die Hinterhand und auch für den Rücken und ja für die Lendenwirbelsäule ist und teilweise sogar für den Hals, für den ganzen Körper. Und ich glaube auch nicht mehr daran, dass wir Pferde auf Teufel komm raus von der Vorhand wegholen müssen. Die sind natürlicherweise ein gutes Stück auf der Vorhand. Und ganz interessant ist, dass wenn wir Pferde sehen, die normal auf der Vorhand sind, dass wir die als besonders gut ausbalanciert bewerten. Ein Problem wird es dann, wenn wir vorhandlastig werden. Aber die Vorhandlast, die bekommen wir immer dann, wenn wir entweder irgendwo eine Läsion haben im Körper und die Hinterhand deswegen nicht mitspielen darf. Oder wir bekommen die, wenn ein Pferd einfach sehr, sehr schlecht geritten ist. Also wenn wir das irgendwie sehr stark einrollen oder wenn wir das sehr stark in den Boden und mit der Nase nach unten stecken oder auch wenn wir es sehr stark überbiegen. Dann müssen wir uns aber überlegen, ist die Vorhandlast jetzt tatsächlich das Problem oder ist das die unphysiologische Praxis, die wir anwenden? Und da würde ich heute argumentieren, es ist die unphysiologische Praxis, die eigentlich das größere Problem ist. Und wenn wir das lassen, dann würde das Pferd selber von der Vorhand wegkommen. Ja, also dann ist diese Überlastung weg. Ich suche also immer nach einem ausgeglichenen Pendulum, sowohl in der Vorhand als auch in der Hinterhand, möglichst in einem Diagonalgänger, nicht in einem Passgänger. Da sind wir wieder bei der Idee des rotierenden Thorax. Und wenn wir jetzt nochmal schauen auf den Unterschied zwischen Reitweise und ja, Bewegungswissenschaft und vielleicht auch Trainingsplanung, dann merkt ihr, wenn wir uns das so ein bisschen aus einer wissenschaftlichen Perspektive angucken, dann ist die Idee der alten Meister von auf jeden Fall irgendwie auf die Hinterhand und versammeln lange überholt. Können wir die alten Meister deswegen jetzt wegschmeißen? Weiß ich nicht. Da gibt's auch viele Sachen, die ich echt spektakulär gut und fortschrittlich finde. Zum Beispiel auch hier wieder die ganze Pädagogik zum Pferd. Die Idee, dass wir Hilfen beibringen müssen, ne? Also diese ganze Liste von großartigen Dingen, von großartiger Pädagogik, von der Idee, das Pferd ist kein Diener, sondern Partner und Freund. Es gibt so, so viele schöne Zitate, wenn wir uns Guérinière angucken, wenn wir uns Plevinel oder Xenophon angucken. Aber wir müssen auch sagen, dass die Idee von dieser Balkenkonstruktion, das Pferd muss auf die Hinterhand, damit es gesund bleiben kann, lange überholt ist. Wir können ganz sicher sagen, dass die Ideen von Newcastle mit den starken Biegungen, egal ob der Reiter jetzt der Künstler war und egal ob der Künstler das Pferd vielleicht etwas überspitzt darstellt in seinen Zeichnungen, können wir sagen, das ist nicht mehr State of the Art. Ja, das stimmt nicht mehr. Das ist nicht mehr korrekt, dass gerade wenn wir steife Hälse haben oder so, wir Pferde sehr stark flexieren sollten, um zum Ergebnis zu kommen, sondern wir müssen die Frage anders stellen, warum ist der Hals steif? Und das sind dann wichtige Fragen, die die Reitweise uns nicht mehr beantworten kann. Was die Reitweise kann, ist dafür zu sorgen, dass wir zum Beispiel einen handunabhängigen Sitz entwickeln, dass wir als Reiter eine Idee fürs Timing bekommen, dass wir eine Idee dafür bekommen, wann ist die Reitweise, wann ist der Gang taktklar und wann ist der Gang nicht taktklar. Ich glaube, das sind Dinge, die die Reitweise kann. Haben wir eine Kontaktreitweise, das heißt, haben wir eine Reitweise, die Gewicht aufs Gebiss legt, oder haben wir eine Reitweise, wo wir immer davon ausgehen, wie in der akademischen Reitkunst, hier breche ich wieder eine Lanze für die akademische Reitkunst, dass der Zügel so ein kleines bisschen durchhängt. Ich glaube, das sind Dinge, die wir aus der Reitweise holen können. Auch die Idee von, wie bringe ich Hilfen denn bei? Ne? Und das ist etwas, was ich an der Reitkunst sehr, sehr gerne mag. Wir haben diese strukturierte Idee von Erstbeziehungsaufbau, ganz, ganz wichtig. Ich kenne keine andere Reitweise, die so viel über Beziehung spricht wie die akademische Reitkunst. Ich kenne keine andere Reitweise, die so viel darüber spricht, wie wichtig Lebens- und Haltungsformen des Pferdes ist für das Wohlbefinden und dann auch für deine Praxis in der Reitbahn. Und einer der Punkte, wo ich sehr stolz auf meinen Ausbilder war, war, als wir vor vielen Jahren in Finnland im Kurs waren und er da den ersten Kurs akademische Reitkunst gemacht hat in Finnland und dann dem Publikum ganz klar gesagt hat, wenn dein Pferd keine Huf geben kann, eine Schulter herein, nicht dein Problem. Das war einer der Momente, wo ich vor Stolz fast geplatzt bin, weil ich mir denke, ja, ist genau der Punkt, ne? Wenn die Basis nicht stimmt, wenn die Lebensumstände nicht stimmen, wenn das Pferd keine Beziehung hat, wenn wir keine Basispädagogik haben, dann brauchen wir nicht über wilde Lektionen in der Reitbahn nachdenken. Und heute würde ich diese Liste erweitern und sagen, wenn das Pferd nicht gesundheitlich genug belastbar ist, damit wir über Schulter herein nachdenken müssen, dann dürfen wir eben diesen Schritt vorher gehen und uns angucken, wie komme ich denn zurück in eine Belastbarkeit? Und da gehört dann ganz viel Muskelphysiologie zu, da gehört ganz viel Trainingswissen zu, da gehört zu, wie kann ich ein Pferd belasten, wann kann ich ein Pferd belasten? Wann kann ich ein Pferd belasten? Und dann gehört ganz viel dazu, wie komme ich zurück in die Belastbarkeit? Und das sind alles Dinge, die finde ich nicht innerhalb der Reitweise. Die finde ich innerhalb der funktionalen Ganganalyse oder das ist meine Basis dafür. Dann bauen wir einen Trainingsplan da oben drauf und gucken uns genau das eben an. Ne? Wir gucken uns die Ernährung an und schauen, hat das Pferd denn überhaupt alle, um da aufzubauen, wo wir uns das wünschen. Und dann legen wir da einen Trainingsplan runter, erstmal für 6 Wochen, dann gucken wir uns das nach 6 Wochen nochmal an und sagen, hat geklappt oder hat nicht geklappt, also Daumen hoch oder Daumen runter. Dann bauen wir die nächsten 6 Wochen drauf und gucken uns das wieder an und sagen, wie geht's denn im Prozess? Klappt das oder klappt es nicht? Und Wenn das klappt, bauen wir den nächsten Trainingsplan obendrauf und gehen dann von vielleicht einer Rehabilitationsphase in eine Fitnessphase. Und dann schauen wir uns an, okay, wenn wir jetzt dieses Pferd hier haben, das zurückgeht in die Belastbarkeit, im Idealfall, wo kommt denn hier die dressurmäßige Ausbildung ins Spiel? Kann der denn auch wieder Schulter hereinmachen? Schön, super. Dann geht hier die Tür auf für die dressurmäßige Ausbildung. Aber sogar wenn das Pferd das nicht kann, ja, finde ich, ist das doch trotzdem noch ein liebenswertes Lebewesen, das das Recht hat, als das gesehen zu werden, was es ist und das ein bisschen Beschäftigung braucht. Ja, wir könnten also auch einfach weitermachen mit dem Reha-Sport, wenn diese Tür nicht aufgeht. Oder wir können dann irgendwann sagen, okay, vielleicht ist das nicht mehr das Ziel aller Dinge und auch solche Pferde darf ich begleiten. Vielleicht ist ein bisschen Schnüffeltraining und ein bisschen Spazierengehen für euch auch schön, dann macht ihr das. Da gibt es also ganz, ganz viele Möglichkeiten, einerseits über die Trainingsplanung wieder zurück in die Reitweise zu kommen, wenn wir einen Reha-Fall haben, aber auch, wenn wir keinen Reha-Fall haben, sondern ein normal belastbares Pferd. Das hat ja auch Muskeln, Sehnen und Bänder, nicht wahr? Und auch dann wäre es sinnvoll, einen Trainingsplan zu machen, um mir zu überlegen, was ist meine Reitweise, was ist mein Ziel und wie bringe ich das Training bestmöglich vorwärts, ohne das Pferd zu verschleißen. Das heißt also, ja, ich mache noch akademische Reitkunst und ja, Bewegungswissen oder die Evidenz steht nicht gegen die Reitweise, sondern das muss zusammenlaufen. Ich muss das, was wir an Evidenz haben, in der Reitweise anwenden und dann wird's richtig cool und dann macht's richtig Spaß und dann sehen wir, wie Pferde sich locker und flockig entwickeln. Da habt ihr was zum drüber nachdenken. Das heißt also auch mit den Leuten, mit denen ich dressurmäßig arbeite, die bilden sich entweder selber aus im Campus, gucken sich da an, was können die zur Trainingsplanung, zu Belastungszonen lernen und bauen sich ihre eigenen Trainingspläne, die zu ihrem Leben passen oder die kommen zu mir oder zu einer meiner Kolleginnen und sagen, das ist mein Wunsch, das ist mein Plan. Ich bräuchte jetzt für die nächsten 6 Wochen, 3 Monate, brauche ich einen Trainingsplan und dann schreiben wir einen Trainingsplan und da steht dann nicht drin, reite 3x Schulter herein, sondern da steht dann drin, x Minuten in Belastungszone Y trainieren und da steht dann drin, ich weiß nicht, 2x die Woche dressurmäßige Arbeit, einmal geritten, einmal die Woche Bodenarbeit, einmal die Woche Longenarbeit, 3x ausreiten oder so. Ja, das ist dann also der Unterschied, während wir einen Reha-Plan sehr detailliert ausformulieren und sagen, x-mal über Stange Y in dem und dem Aufbau, steht dann in einem fortgeschrittenen Trainingsplan 15 Minuten Traben, weiter geht's. Oder von mir aus steht da 15 Minuten Traben mit Seitengängen. Das kommt also sehr darauf an, auf welchem Level wir uns treffen und auch, ob das dein erster Trainingsplan ist, mit dem du arbeitest. Oder ob es schon weitergeht. Aber nein, Wissenschaft steht nicht gegen Reitweise, sondern darf innerhalb der Reitweise angewandt werden, wenn wir tatsächlich über verschleißfreies Reiten sprechen möchten. Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Bis bald.